ihr Freunde des Trash-Films und der retro-orientierten Popkultur. Es ist die zweite Herbstferienwoche in Nordrhein-Westfalen und manchmal ist es besser, nicht in die Nachrichten zu schauen. Als Alternative habe ich euch mal wieder einige Alt- und Neuerscheinungen aus den Scheibenwelten und einen Kinostart für eure exploitativ und retro-geschwängerten Gehirnwendungen zusammengestellt. Mein Name ist immer noch Thorsten und das hier ist die Trashothek-Wochenschau Nummer 41. Im Kino.
Ich mochte Verkleidungen schon immer. Das macht man so, wenn man nicht weiß, wer man wirklich ist, oder? Man erfindet eine Vergangenheit, um seine eigene zu vergessen.
Dogman. Douglas, genannt Dog, wird als Kind von seinem brutalen Vater missbraucht und den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Doch anstatt ihn anzugreifen, beschützen sie den Jungen. Die Vierbeiner geben ihm Liebe und Halt und so fühlt sich Dog mit fortschreitendem Alter bei seinen vierbeinigen Freunden eher dazugehörig als bei den Menschen, mit denen er hier und da Kontakt hat.
Du liebst Hunde, hä?
Mehr als deine eigene Familie.
Genau.
Liebst Hunde, du kleines Stück Scheiße!
Als er Jahre später bei einer Verkehrskontrolle angehalten wird, sitzt er intensiv geschminkt mit blutverschmiertem Abendkleid am Steuer eines Lastwagens voller Hunde. Doc wird festgenommen und erzählt beim Verhör auf der Polizeiwache seine unglaubliche Geschichte.
Kannten Sie noch jemanden? Jemand, der Ihnen ein bisschen Zuneigung entgegengebracht hat?
Ein Kind holt sich Zuneigung, wo es sie kriegt. Sie sind meine Babys. Soweit ich das beurteilen kann, haben sie nur einen Fehler. Sie vertrauen Menschen.
Luc Besson fügt mit Dogman einen weiteren Außenseiter in seiner langen Regiehistorie hinzu. Nach Filmen wie zum Beispiel Nikita, Leon der Profi, Lucy oder auch Anna die Agentin folgt nun mit Caleb Landry-Jones als Dogman ein weiterer Außenseiter-Typ, der sich gewaschen hat. Eine Geschichte eines Außenseiters, der den Glauben an das Gute in den Menschen verloren hat und in seiner tierischen Gesellschaft den wirklichen Rückhalt findet.
Während die reale Welt mich ständig zurückgewiesen hat.
Du bist der Teufel. Ich schick dich zurück in die Hölle.
Passte ich mich an.
Das actionreiche Drama Dogman startet am 12. Oktober 2023 in den Kinos.
Sie sind wahnsinnig.
Dankeschön.
Auf Scheibe und im Stream. Nero Veneziano, die Wiege des Teufels. Astro Records und Filmworks präsentieren uns den italienischen Okkulthorror Die Wiege des Teufels ungekürzt im Mediabook mit 11 Cover-Variationen. Im Mediabook findet ihr eine Blu-ray, eine DVD und den Soundtrack auf CD. Auf der Blu-ray selbst findet ihr die unzensierte Fassung mit vielen Extras und auf der DVD gibt es für die Komplettisten unter euch die drei geschnittenen Fassungen von Madison, Carrera und Fox.
Nachdem 1000 Jahre vergangen sind, wird Satan wieder frei sein. Aus der Finsternis aufsteigen und die Menschen in Versuchung führen, die auf dieser Erde in 4 verschiedenen Himmelsrichtungen leben.
Der Film von Regisseur Ugo Liberatore aus dem Jahre 1977 erzählt die Geschichte des 14-jährigen blinden Mark, der von grausamen Horrorvisionen gequält wird. Als dann bei einer Schiffskatastrophe der echte Horror über Mark hereinbricht, wird dieser von einem geheimnisvollen Fremden gerettet, in dem sich später auch noch seine Schwester verliebt und von dem er glaubt, dass er ein Dämon ist. Das später geborene Kind der beiden hält Mark dann für den Sohn Satans. Und wer sich dann noch für eine der sicheren Inspirationen für die Wiege des Teufels interessiert und mal den direkten Vergleich in optimaler Qualität machen möchte, für den kommt der okkulte Horrorklassiker Rosemary's Baby in 4K auf UHD heraus.
Do you have children? We planned it. Oh, it's a wonderful apartment. I love it.
See what she's trying to do? She's trying to get you lower the rent.
In dem Klassiker von Roman Polanski schließt Rosemarys Mann einen Pakt mit dem Teufel. Und so wird dieser während Rosemarys Schwangerschaft immer seltsamer. Auch die Nachbarn werden immer besitzergreifender und ihr alltägliches Leben wird zum surrealen Albtraum. Und so begreift sie langsam aber sicher, dass der Samen des Bösen in ihr heranreift. The Goldsmith. Ein Einbrechertrio bricht in ein Bauernhaus mitten im Nirgendwo ein, in dem der Goldschmied Antonio und seine Ehefrau Giovanna leben.
Aufwachen! Was wollt ihr?
Antonio, was ist hier los?
Seid ihr euch sicher?
Was meinst du?
Sicher, dass ihr hineingehen wollt.
Ist alles da? Was willst du denn? Ist doch wie bei Cartier.
Nachdem sie die alten Leute gefesselt und sich Zutritt zur Werkstatt des Goldschmieds verschafft haben, fällt die stählerne Tür des Kellerraums zu und schließt die drei ein. Nach mehreren sinnlosen Versuchen zu entkommen, wird dem Trio klar, dass diese Mausefalle ganz speziell für sie entworfen wurde.
Eine Panzertür, verdammt!
Ihr wolltet doch unbedingt da rein.
Der spannende Mix aus Home Invasion, Thriller und Terrorfilm voller amüsanter Details wandelt sich nach und nach in einen schieren Wahnsinn. Die Busch Media Group bringt The Goldsmith als DVD, Blu-ray und im Stream.
Ihr solltet nach innen sehen, in die Tiefe eurer Seele.
Experimentell, expressionistisch, faszinierend, meisterlich, nostalgisch, verblüffend. Das sind nur einige wenige Begriffe, mit denen Kritiker, Medien und Influencer diesen Arthouse-Trash-Albtraum namens Skinamarink umschreiben.
In diesem Haus.
Der Trailer wirkt dabei im ersten Moment wie ein weiterer Beitrag zu den Fake-Trailern, die im Rahmen des Grindhouse-Projektes von Tarantino und Rodriguez produziert wurden. Wir schreiben das Jahr 1995. Eines Nachts wachen der vierjährige Kevin und seine sechsjährige Schwester Kaylee allein zu Hause auf. Von ihren Eltern fehlt jede Spur. Zusätzlich dazu verschwinden alle Fenster und Türen auf unerklärliche Weise.
In diesem Haus.
Um sich abzulenken, schauen die Kinder Zeichentrickfilme und beschäftigen sich mit ihrem Spielzeug. Dann hören die Geschwister plötzlich eine unheimliche Stimme, die aus dem Schatten des Hauses zu ihnen spricht und mit ihnen spielen will.
In diesem Haus.
Der kanadische Regisseur Kyle Edward Ball, für den Skinamarink sein Langfilmdebüt ist, wird momentan als einer der interessantesten Regisseure gehandelt. Auf seinem YouTube-Kanal setzte er bisher Albtraumideen um, die ihm die Zuschauer zugesandt haben. Doch für den Spielfilmbereich sind das große Vorschusslorbeeren. Wir sind gespannt, was da als nächstes kommt. Von Universal und Hanses Sound kommt auf jeden Fall der klassische Western Kolonne Süd im Mediabook mit zwei Cover-Variationen auf je 500 Stück limitiert oder auch als Blu-ray in der günstigeren Amaray-Hülle. In HD neu abgetastet kann man Audie Murphy als neuen Kommandanten der Kavallerieeinheit Kolonne Süd in Arizona erleben. Als man versucht, eine Gruppe von Zivilisten zu schützen, die von Indianern angegriffen werden, gerät er durch einen Verrat in den eigenen Reihen in einen Hinterhalt und wird gefangen genommen. Die Lage scheint aussichtslos. Und aussichtslos scheint auch die Lage für Michelle und Ryan, die eigentlich Richtung Ostküste unterwegs sind und irgendwo in Texas von ihrer Route abkommen und damit mitten in die Kettensäge von Leatherface und seinem liebenswerten Clan geraten. So jagt die teuflische Kannibalenbrut die beiden durch die von Gott verlassene Einöde. Für Michelle und Ryan beginnt ein grausames Martyrium. Play On bringt uns mit Leatherface das Texas Kettensägen-Massaker 3, die erste offizielle deutsche Veröffentlichung im Home-Video-Bereich. Auf der Blu-ray findet ihr die Unrated Version mit umfangreichem Bonusmaterial und für die blutigen Details ist die Effektschmiede KNB um Howard Berger und Greg Nicotero verantwortlich. Im kostengünstigen Keepcase kommt dann noch Darkstar auf Blu-ray heraus, der ist ja vor einigen Wochen schon mal in verschiedenen Mediabook-Varianten veröffentlicht worden. Und die letzte Halloween-Trilogie bekommt von Universal ein schlichtes Dreier-Set im Keepcase auf DVD für knapp 20 Euro, auf Blu-ray für knapp 25 Euro und in 4K UHD für unglaublich dreiste 150 Euro im Steelbook 3er-Pack. Wer es braucht, ist selber schuld. Und Paramount bringt dann noch Transformers Aufstieg der Bestien in natürlich allen Variationen, vom Stream über DVD und Blu-ray bis hin zur UHD. Und zum Schluss hier noch ein ganz besonderer Tipp. Das Hörspiellabel Europa hat vor einiger Zeit die altbekannte Gruselserie wieder zum Leben erweckt. Die einzelnen neu produzierten Folgen sind nicht immer ganz spannend, aber durchaus unterhaltsam und immer mit tollen Cover-Illustrationen von unserem guten Bekannten Wolfram Damerius veredelt. Mittlerweile hat man es auf 10 neue Folgen gebracht, die sowohl im Stream, auf CD und auch auf Schallplatte erschienen sind. Nun ist die 11. Folge unter dem Titel Gothic Land Treibjagd im Vergnügungspark raus und kann auch überall gestreamt werden. Leider gibt es die neue Geschichte nicht mehr auf Vinyl, was für Sammler ein absolutes No-Go ist. Vor allem auch, weil die Cover-Illustrationen da immer richtig gut zur Geltung gekommen sind, auch auf der Wand. Wegen der gestiegenen Produktionspreise in dem Bereich hat Europa wohl von dieser Veröffentlichungsform Abstand genommen. Sammler haptischer Hörspielmedien müssen nun wohl mit der CD-Fassung Vorlieb nehmen. Mal sehen, wie lange es diese noch gibt. In der 11. Folge Gothic Land Treibjagd im Vergnügungspark geht es um einen neuen Vergnügungspark, in dem mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Grusel-Avatare die Besucher das Schaudern lehren. West und Future World lassen hier schön grüßen. Kurz vor der Eröffnung darf dann eine ausgewählte Gruppe von Testpersonen den Park in einer Art Generalprobe überprüfen und testen. Sind die meist jungen Leute zunächst begeistert, schlägt die anfängliche Euphorie bald in nackte Panik um. Ein durchaus spannendes Hörspiel mit interessanten Andeutungen und unorthodoxen Entwicklungen, das man sich gerne mal geben kann. Interessant auch, dass mich die Peitschen-Lady Donna irgendwie an unsere Olga aus den Trashothek-Hörspielen erinnert. Mit dabei sind unter anderem so interessante Sprecher wie Lutz Mackenzie, Eva Michaelis, Fabian Harloff oder auch Helmut Zierl. Gothic Land, Treibjagd im Vergnügungspark. Ab sofort im Stream und Handel. Spielzeug. Wie ich es in der letzten Woche ja bereits angedeutet habe, gibt es für die Oldschool-Horror-Fans von NECA neue Figuren von den Universal Monsters. Passend zu den bisher veröffentlichten Actionfiguren in 7 Inch, also knapp 18 cm Größe, kommen die Monster jetzt aber nicht wie bisher in Fensterboxen, sondern auf entsprechend großer Blistercard, also Papprücken mit Plastikkapsel vorne drauf, im Stil der alten Remco-Sammelreihe zu den Universal Monstern heraus. Das sieht wirklich cool aus. Folgende Monster wurden jetzt veröffentlicht: die Mumie, Frankensteins Monster, der Wolfsmensch, Dracula, das Phantom der Oper und der Schrecken vom Amazonas, mein absolutes Lieblingsmonster. Das Coole bei den Figuren, es handelt sich im Gegensatz zu den bisher veröffentlichten um Glow-in-the-Dark-Exemplare, also Figuren, die jetzt im Dunkeln leuchten. Sieht ziemlich cool und ziemlich trashig aus. Ich persönlich finde die Idee mit der Hommage an die alte Remco-Sammelreihe, die ja damals Anfang der 80er nur knapp 10 cm groß waren, also die Figuren, ziemlich cool. Vielleicht bringt NECA ja auch noch das damalige Koffer-Playset im entsprechenden Maßstab zu den neuen Figuren heraus. Und Lego-Fans haben es ja sicherlich schon mitbekommen, dass aus dem Ideas-Wettbewerb von Lego ein Set zum Weißen Hai, also zu Jaws, zur lizenzierten Veröffentlichung bei Lego im nächsten Jahr vorgesehen ist. Nun ist bereits durchgesickert, dass das Set bereits im Juni kommen könnte. Es soll die Orca mit den Figuren von Brody, Hooper und Quint enthalten und Bruce, also den Weißen Hai, als Version aus Lego-Steinen gebaut. Es wurde ja auch mal bereits gemunkelt, dass man den Hai als sogenannte Molded Version, also als Spritzgussfigur, dazugeben könnte, aber da hat Lego sich dann doch für eine baubare Version entschieden, was ich persönlich auch ziemlich cool finde, weil es soll auch die Möglichkeit geben, dass das Set als Diorama mit der ikonischen Szene gebaut werden kann, in der der Hai sich von hinten auf die Orca wirft und dann nach Quint schnappt. Da sind wir also mal gespannt, was dann da wirklich dann draus wird. Und wo wir gerade noch über den Schrecken vom Amazonas geredet haben, dann bietet sich auch gleich der Geburtstag der Woche an.
Geburtstag der Woche.
John Arnold Wax wurde am 14. Oktober 1916 in New Haven, Connecticut, geboren und schuf in den 1950er Jahren eine Reihe von Science-Fiction- und Horrorfilmen, die für das damalige Kino bahnbrechend waren. Den meisten ist er unter dem Namen Jack Arnold bekannt und wir reden hier von Genre-Klassikern wie Gefahr aus dem Weltall, Tarantula oder Der Schrecken vom Amazonas.
As man continues his conquest of the unknown, daring underwater adventurers challenge the world's most treacherous waters to find the only living link with the beginning of time. Creature from the Black Lagoon.
Doch beginnen wir von vorne. Jack Arnold wurde als Kind des russisch-jüdischen Immigranten Matthew Wax und Edith Pegovich in New Haven, Connecticut geboren. Als Jack 5 Jahre alt war, zog die Familie nach New York. Schon sehr früh interessierte er sich für das Showgeschäft und führte mit seinem besten Kumpel Larry schon während der Highschool-Zeiten ein eigenes Comedy-Programm auf. Nach kleineren Engagements als Theaterschauspieler am Broadway trat er mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs dem Air Corps bei, wo er als Kameramann für den namhaften Dokumentarfilmer Robert Flaherty erste Erfahrungen im Filmemachen sammelte. Nach dem Krieg gründete er mit Lee Goodman die Produktionsgesellschaft Promotion Film Company, die sich auf Industriefilme spezialisierte. Es entstanden unter anderem Filme wie Chicken of Tomorrow oder auch With These Hands aus dem Jahre 1950, der für einen Oscar nominiert wurde und in dem Arnold selbst eine kleine Rolle spielte. Sein Partner Goodman konnte an der Oscarverleihung nicht teilnehmen, doch Arnold war vor Ort, was ihm einen 7-Jahres-Vertrag bei Universal einbrachte. Seine Hoffnung, dass sein erster Film bei Universal kein Western werden würde, erfüllte sich. Er hatte nämlich keinerlei Ahnung von Pferden und so drehte Arnold 1953 das Melodram Frauen in der Nacht. Im Anschluss folgte direkt einer seiner Klassiker, der Science-Fiction-Film Gefahr aus dem Weltall, der auch Universals erster 3D-Film war. Jack Arnold hatte keine Ahnung von 3D und so experimentierten und probierten er und sein Team mit der neuen Technik herum, bis das Ergebnis passte. Und wie es passte. In der Premierenacht kam übrigens zudem noch seine Tochter Susan zur Welt. Der Film war ein Erfolg und das Ergebnis könnt ihr euch heute noch auf der hervorragenden 3D Blu-ray-Scheibe aus dem Hause Koch Media ansehen, die es immer noch für kleines Geld online zu erstehen gibt.
Yes, it came from outer space to fill the world with terror, to bring you unforgettable suspense. What was it? Where did it come from? Who were the all-powerful creatures it brought from outer space? And what did they want on Earth? You can learn the amazing answer only when you see the most thrilling picture in years. It came from outer space.
Noch im gleichen Jahr folgte das gläserne Netz, bei dem es sich Arnold mit dem Hauptdarsteller Edward G. Robinson verscherzte. Doch Arnold zog es eh wieder zum fantastischen Film und so drehte er 1954 wieder in 3D einen seiner größten Erfolge. Der Schrecken vom Amazonas, in dem ein längst ausgestorben geglaubter Kiemenmensch einer Expedition am Amazonas das Leben schwer macht.
Wir erfanden also ein Monster, das sich allerdings nicht Monster nannte. Ich nannte es Kleines Biest und hatte es sehr gern.
The monster, although
I didn't call him a monster. I called him a little beastie. And was very fond of him.
Der Horrorfilm, der von vielen Kritikern und Filmhistorikern als stellvertretend für das Subgenre des Monsterfilms und als wichtiger Einfluss auf Filme wie Steven Spielbergs Der Weiße Hai betrachtet wird, erhielt ein Jahr später seine Fortsetzung, bei der Jack Arnold ebenfalls Regie führte. Die Rache des Ungeheuers war 1955 ähnlich erfolgreich wie sein Vorgänger und als er einen dritten Teil angeboten bekam, empfahl er seinen Regieassistenten Bob Sherwood für den Regiestuhl, da er der Meinung war, dass er selbst der Geschichte um den Kiemenmenschen nichts mehr hinzuzufügen hatte. Noch im gleichen Jahr drehte er den Farbwestern Duell mit dem Teufel mit Lex Barker und Mara Corday, half bei den Dreharbeiten zu Metaluna 4 antwortet nicht von Joseph M. Newman aus, indem er Szenen nachdrehte und zauberte mit Tarantula gleich seinen nächsten Sci-Fi-Horror-Hit auf die Leinwand.
Jedes Wesen hat seine besondere Funktion in dieser Welt.
Nehmen wir an, bestimmte Umstände würden ein Exemplar der Spinnenart ins Gigantische vergrößern und es aus seiner primitiven Welt in unsere hineinstellen.
Dann erwartet sie etwas, das gewaltiger ist, fürchterlicher und tödlicher als jedes andere Lebewesen.
Selbst die Wissenschaft war ratlos. Die neue Erfindung, bei Tieren ein außergewöhnliches Wachstum hervorzurufen, sollte eine Wohltat für die Menschheit sein. Aber sie geriet außer Kontrolle der Entdecker und wurde zu einer furchtbaren, tödlichen Gefahr.
Parallel drehte er noch 4 Folgen für die TV-Serie Science Fiction Theatre. Arnold war nicht nur ein höchst kreativer, sondern auch ein höchst effizienter Regisseur. So bereitete er stets Storyboards für seine Drehs vor und wusste schon, wie er den Film später schneiden wollte. Das ersparte ihm viel Zeit am Set. Es folgten der Western Auf der Spur des Todes und 1957 ein weiteres seiner Genre-Meisterwerke, Die unglaubliche Geschichte des Mr. C, nach einer Vorlage von Richard Matheson, in dem der Hauptdarsteller Grant Williams, nachdem er mit einer radioaktiven Wolke in Kontakt kommt, nach und nach immer kleiner wird und er mit der Hauskatze oder Spinnen um sein Leben kämpfen muss.
Orson Welles speaking. I just saw the impossible happen before my astounded eyes. I saw a man grow smaller and smaller day by day. I saw the loneliest and most frightened creature on earth living a nightmare in a world of giants. The incredible shrinking man.
The incredible shrinking man.
Kämpfen musste auch Jack Arnold, um das vom Studio geforderte Happy End auszusetzen, was dem Film eindeutig zugute kam. Die Qualität und der Erfolg des Films empfahl Arnold für weitere A-Filme. Und so folgten in effizienter Abfolge Das Kreuzverhör und Des Teufels Lohn, beide mit Jeff Chandler, und Immer Ärger mit den Frauen. Mit letzterer Filmkomödie endete Arnolds Vertrag mit Universal. Bei Paramount inszenierte er direkt im Anschluss The Space Children, um dann aber wieder zu Universal zurückzukehren und seinen letzten großen Genre-Klopper zu drehen.
Eine phänomenale Entdeckung bedroht die Welt von heute. Aus Mensch und Tier werden schreckenerregende Geschöpfe.
Sehen Sie mal die Zähne. Der Hund ist ein Rückfall.
Eine harmlose kleine Libelle wird zu einem gespenstischen, geflügelten Untier. Ein Mensch verwandelt sich in ein furchterregendes Wesen aus der Frühzeit der Schöpfung. Ein Ungeheuer, das Tod und Vernichtung verbreitet.
Der Schrecken schleicht durch die Nacht, alias Monster in the Campus, in dem ein Universitätsprofessor, gespielt von Arthur Franz, sich an den Zähnen eines prähistorischen Fisches infiziert und sich in ein mordendes, urzeitliches Ungeheuer verwandelt. Quasi Dr. Jekyll und Mr. Hyde im Science-Fiction-Horror-Gewand. Dies ist auch zugleich sein letzter Ausflug ins Genre, zumindest auf der Kinoleinwand. Es folgten weitere Western und 1959 die in Großbritannien gedrehte Satire Die Maus, die brüllte mit Peter Sellers in 3 Rollen.
The Mouse That Roared, the film that united the nations in roars of laughter. starring an hilarious new personality, Peter Sellers, in three gloriously funny roles.
Für Arnold zählte dieser Film neben die unglaubliche Geschichte des Mr. C zu seinen persönlichen Favoriten. In den 1960er Jahren verlagerte Arnold dann seinen Arbeitsbereich hauptsächlich auf Fernsehserien wie Perry Mason, Peter Gunn, Gilligan's Island, Immer wenn er Pillen nahm oder ihr Auftritt El Mandy. Ab den 1970er Jahren verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zusehends, doch bis 1984 drehte er einige Beiträge fürs Exploitation- und Blaxploitation-Kino, wie zum Beispiel Black Eye, Sex Play und Boss Nigger mit Fred the Hammer Williamson.
He's black. He's brutal. He's boss. Fred Williamson is Boss Nigger.
Hinzu kamen Folgen für TV-Serien wie Wonder Woman, der 7-Millionen-Dollar-Frau, Ein Colt für alle Fälle oder Love Boat. Seinen letzten Kinofilm drehte er im Jahre 1976 per Saldo, Mord oder auch The Swiss Conspiracy mit David Jensen, Senta Berger und John Saxon, bei dem er aus gesundheitlichen Gründen den Endschnitt nicht mehr beaufsichtigen konnte. Die letztendliche Produzentenfassung gefiel ihm aber nicht. Danach arbeitete er noch bis 1984 fürs Fernsehen und an verschiedenen Projekten wie zum Beispiel Remakes von Der Schrecken vom Amazonas oder auch von The Lost World, die aber beide nie Wirklichkeit wurden. Die letzten 20 Jahre von Jack Arnolds Leben waren von Krankheiten gezeichnet. So litt er an arterieller Sklerose, hatte mehrere Bypass-Operationen, verlor ein Bein und bekam auch noch Parkinson. 1984 absolvierte er noch einen Kurzauftritt im Rollstuhl in John Landis' Komödie Kopfüber in die Nacht. Am 17. März 1992 verstarb Jack Arnold im Alter von 79 Jahren in Woodland Hills, Kalifornien. Für viele Genrefans steht er für seine unglaubliche Schaffensperiode in den 50er Jahren im gleichen Olymp wie zum Beispiel George Lucas oder auch Steven Spielberg, da er wie sie auch in kurzer Zeit mehrere großartige Science-Fiction-Filme seiner Zeit realisiert und ihnen seinen kreativen Stempel aufgedrückt hat. Sie werden immer mit ihm verbunden bleiben, aber auch seine späteren Arbeiten werden zwar nicht aufgrund der Qualität, aber wegen ihrer Themen und Ausrichtungen immer einen Platz im Trashothek-Archiv haben. Wir verneigen uns und sagen vielen Dank, Mr. Arnold. Jack Arnold wäre am 14. Oktober 2023 107 Jahre alt geworden. Zu guter Letzt habe ich noch einen Termin für euch. Am Sonntag, dem 15. Oktober, findet in der Stadthalle Köln-Mülheim wieder die altbekannte Filmbörse statt. Sozusagen der Klassiker unter den Filmbörsen, wo auf über 1500 Quadratmetern zahlreiche und ausgewählte Händler aus ganz Deutschland auf euch warten, um ein breit gefächertes Sortiment rund um DVDs, Blu-rays, Merchandise-Artikel sowie Filmplakate, Filmfiguren, T-Shirts und auch seltene Stücke aus der guten alten VHS-Zeit zum Verkauf anzubieten. Vielleicht ist ja auch das ein oder andere Schätzchen für euch dabei. Das Ganze läuft von 11 bis 15 Uhr und mehr Infos bekommt ihr wie immer in den Shownotes. Und das war's mal wieder mit der Trashothek-Wochenschau für die 41. Kalenderwoche in 2023 und ich wünsche euch alles, alles Gute und natürlich wieder jede Menge Trash im Player. Viel Spaß, euer Thorsten.